Wie muss Recruiting neu gedacht werden, um zu überzeugen? Warum ist es so wichtig, bereits in der Candidate Experience Vertrauen aufzubauen? Und wieso sollte man die Geschäftsführung vorher besonders gut briefen, wenn sie auch mit den Kandidaten und Kandidatinnen sprechen will? Darüber mehr spreche ich heute mit Johanna Geisler. Johanna ist die Gründerin vom After Work Social Club und dem HR Social und Learning Club, wo sie Menschen zusammenbringt, Networking stärkt und Synergien schafft. In den letzten Jahren hat sie als Head of Talent Acquisitions und Employer Branding in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und seit kurzem hat sie sich Vollzeit selbstständig gemacht und setzt sich nach wie vor dafür ein, die Recruiting- und Branding-Welt neu zu gestalten. Ich habe das Gespräch mit Johanna total genossen und sie teilt uns wie immer ungefilterte und persönliche Einblicke und Geschichten aus ihrem Recruiting-Alltag mit und erzählt uns auch, womit sie sich gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit schwer getan hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend.
Johanna, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist. Trotz noch, ich sag mal, ein paar körperlichen Beschwerden, das zieht sich gerade so ein bisschen durch tatsächlich. Die Sandra in der letzten Folge, die hatte auch einen Hexenschuss vor unserer Podcast-Folge und trotzdem hat sie sich auch in unser Gespräch gequält oder, sag ich mal, motivieren können. Ich freue mich, dass du da bist, Johanna. Herzlich willkommen.
Danke dir. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon wieder auf dem Wege der Besserung und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier quatschen.
Sehr gut. Lass uns mal direkt in die erste Frage starten, die ich super gerne allen Gästen stelle. Und zwar, mich würde interessieren, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
Das ist, glaube ich, eine gute Frage, gerade wenn ich das Thema Networking sehe. Also ich habe auch eine Networking-Community aufgebaut, die heißt After Work Social Club. Und da bringe ich eigentlich Menschen zusammen, die sich eigentlich noch gar nicht kennen, aber im Endeffekt mit dem Gefühl rausgehen, einen guten Abend zu haben, eine neue Freundschaft zu finden, einen neuen Job vielleicht zu finden oder ähnliches. Also ich versuche so ein bisschen Networking neu zu denken und das hat bei mir eigentlich früher schon angefangen, weil ich habe von meinen Eltern einfach immer mitgegeben bekommen, etwas zu geben sozusagen und gar nichts zurückzuerwarten. Und deswegen, der Afterwork Social Club ist auch nicht monetarisiert, der ist ehrenamtlich. Und auch wenn ich nicht direkt irgendwas zurückbekomme, bekomme ich irgendwie so viel Feedback, sage ich mal, auf dem Wege, was mich dann wieder motiviert. Oder es ist mal eine Kundenbeziehung entstanden oder irgendwas. Aber einfach erstmal etwas anderen Leuten zu geben, ohne etwas zu verlangen. Und dann aber Karma und so zu wissen, es kommt irgendwann wieder zurück. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man bedingungslos geben kann, mit einem guten Gewissen, ohne etwas zurückzuerwarten oder zurückzufordern.
Richtig, richtig schön. Ich glaube, die meisten Leute sind ja doch mit so einem transaktionalen Gedanken dabei, gerade im Business, richtig? So wie neulich habe ich auch so einen LinkedIn-Post geschrieben, jemand hat es geliked und kommentiert. Danach kam mir direkt so eine Nachricht, ich kannte diese Person auch nicht, mit der Aufforderung, ja, hallo Thila, wie wäre es mit dem Reziprozitätsprinzip? Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade richtig ausspreche. Wenn du jetzt mal auch meinen Beitrag likest und kommentierst. Ich kannte diese Menschen nicht mehr und ich finde, das sehen wir überall, ne, auch im Business. Ich helfe jemandem, aber ich möchte auch was zurückhaben und dass du dich jetzt davon löst und sagst, hey, eigentlich brauchen wir gar nicht. Wir können einfach mal entsenden, sehr großzügig sein und wir werden dann auch schon auf irgendeine Art und Weise wieder empfangen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Philosophie und auch eine schöne Philosophie, wodurch deine Community entstanden ist. Richtig toll.
Absolut. Und das fängt schon wirklich an. Also das war auch sogar vorher schon, ne, im Arbeitsleben irgendwie. Ich habe einfach mal zwischendurch einen Kuchen gebacken und mitgebracht, ne? Und einfach, weil ich gesagt habe, ey, ne, ich habe Lust, einen Kuchen zu backen, weil ich backe total gerne und ich möchte euch was zurückgeben. Von den anderen hat keiner mal einen Kuchen gebacken. Aber im Endeffekt war ich dann bekannt als Johanna, die den Kuchen gebacken hat und alle waren irgendwie glücklich. Und das hat mich auch wiederum glücklich gemacht und man hatte einen guten Tag irgendwie, ne? Also sind so die kleinen Dinge im Leben. Es muss halt keine große Community oder sonst was sein, aber einfach mal, wenn die Leute jetzt zuhören oder ins Büro gehen, einfach mal sagen, hey, ich backe heute mal einen Kuchen. Weil meine Kollegen freuen sich darüber oder Kolleginnen. Ne? Das muss man, glaube ich, einfach wertschätzen und mich macht das einfach total glücklich, anderen Leuten was zu geben.
Ach, schön, richtig schön. Johanna, du warst ja jetzt die letzten 1,5 Jahre schon selbstständig, zwar in Teilzeit, aber du hast ja auch diese Community, ne? Also neben deinem Job, deiner Anstellung aufgebaut. Seit kurzem bist du auch in deiner Vollzeit-Selbstständigkeit und darum soll es ja heute auch gehen, um dein Thema Recruiting, ne? Und wie wir Recruiting geil gestalten und wie wir auch die richtigen Leute einstellen. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, warum Vollzeit-Selbstständig? Warum hast du dich dann doch nach 1,5 Jahren vor allem entschieden, ja, jetzt gehe ich da in die Vollzeit-Selbstständigkeit? Was hat dich da motiviert?
Ja, also ich bin tatsächlich eigentlich total der sicherheitsbedürftige Mensch, deswegen stand das Thema Selbstständigkeit für mich eigentlich nie auf dem Plan. Das hat sich aber so ein bisschen geändert, nachdem ich bei LinkedIn vor 2 Jahren circa angefangen habe zu posten und sich darüber immer wieder neue Chancen ergeben haben. Also ich habe immer wieder neue Jobangebote bekommen, dadurch habe ich auch recht viele Wechsel in den letzten 3 Jahren tatsächlich in meinem CV, was vorher halt gar nicht so war. Also ich war immer sehr, sehr lange auch bei Unternehmen und habe darauf geachtet, dass alles irgendwie perfekt läuft und bestätigt und habe viele Chancen nicht wahrgenommen. Und das habe ich dann letztendlich geändert und habe aber gemerkt, durch diese Jobwechsel, die sind vor allem immer dadurch entstanden, dass mir irgendwie relativ schnell langweilig geworden ist, dass ich gedacht habe, okay, Selbstständigkeit ist ja schon cool, weil total abwechslungsreich und man sieht einfach immer wieder neue Unternehmen. Das heißt, das, was ich bei den Unternehmen, wo ich war, aufgebaut hatte, also die ganzen Recruiting-Prozesse nochmal neu gedacht, Thema Employer Branding neu gedacht, also ganz verschiedene Themen, die kann ich immer wieder neu leben und neu umsetzen und lerne neue Leute kennen. Und das war für mich dann, nachdem mir auch einige bei LinkedIn geschrieben haben, hey, die einfach schon dachten, dass ich selbstständig bin. Teilweise dachten sie auch, ich leite das Startup, wo ich zuletzt war. Also ist mir klar geworden, okay, vielleicht wird man einfach schon so wahrgenommen und vielleicht ist das doch ein Weg, den man gehen sollte. Und ich habe dann aber gesagt, nee, erstmal nebenher, erstmal gucken, wie läuft denn eigentlich das Business? Weil ich bin oft genug ins kalte Wasser irgendwie dann gesprungen die letzten Jahre und habe gesagt, nee, diesmal kann es auch gerne lauwarm sein. Ja, habe dadurch einfach durch Empfehlungen vor allem, da bin ich auch meinen KundInnen sehr dankbar, immer wieder neue Kunden gewonnen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt oder nie, du wirst irgendwie 30 und let's go, komm, irgendwie Quarter-Life-Crisis kickt, keine Ahnung, nein, let's go. Und und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt komplett mal aus. Ich hatte vorher auch schon so ein bisschen meine Stunden reduziert, also ich habe mich echt langsam rangetastet und habe mir jetzt selbst aber auch, wie gesagt, dieses Jahr mal gesagt, ja, komm, ey, ich mache das jetzt mal ein halbes, dreiviertel Jahr jetzt, nehme dann aber auch nochmal mich zurück und sage, hey, ist das wirklich das, was ich auch machen möchte? Und hätte dann auch kein Problem damit, wieder in die Teilzeit-Selbstständigkeit zurückzugehen und mich anstellen zu lassen. Aber das ist jetzt einfach für mich gerade so der Weg, um das einfach mal auszutesten, um sich die Zeit zu nehmen und einfach ja ganz entspannt reinzugehen. Anders als wenn ich jetzt sage, hey, ich schmeiß von jetzt auf gleich irgendwie meinen Job hin und mache mich sofort selbstständig. Ich glaube, das wäre nicht das Richtige für mich gewesen. Und deswegen auch der Weg über die Teilzeit-Selbstständigkeit.
Richtig interessant. Ich glaube, sehr viele Frauen, mit denen ich spreche und Gründerinnen und Frauen, die über die Selbstständigkeit nachdenken, haben genau dieselbe Herausforderung, Jona. Dieses, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis und wie kann ich denn trotzdem mich verwirklichen, mich vielleicht auch mal ausprobieren in der Selbstständigkeit mit diesem Sicherheitsbedürfnis. Und bei dir, was ich so raushöre, ist diese Strategie, sag ich mal, mich lauwarm ranzutasten, richtig? So die Selbstständigkeit nebenbei aufzubauen bis zu einem gewissen Grad, dann sag, okay, ich kann jetzt auf der Basis bauen. Und es fühlt sich für mich auch sicher genug an, das dann auch in dem Risiko, das dann mit einhergeht, zu wagen und dann einfach zu springen und zu explorieren, wohlwissend, dass du immer wieder auch zurückkommen kannst, richtig? Also, dass es da auch wieder einen Fallback-Plan gibt. Cool, das klingt sehr, sehr sinnig. Und wenn du jetzt mal so reflektierst, die letzten paar Monate, was waren für dich die größten Herausforderungen, also die größte Change, weißt du, die größte Veränderung von Teilzeit in Vollzeit-Selbstständigkeit? Womit hast du dich am meisten ja schwer getan?
Tatsächlich, dadurch, dass es sind jetzt erst 2 Monate, aber ich nehme immer relativ schnell Dinge wahr, war es einerseits natürlich das Team, was gefehlt hat, weil wir sehr eng, gerade im Startup natürlich zusammengearbeitet haben. Wir haben sehr viel geschafft zusammen im letzten Jahr. Wir sind sehr stark gewachsen in der Company, wo ich vorher tätig war bei Yoyaba. Wir sind von 25 auf 50 Mitarbeitende, glaube ich, innerhalb von 9 Monaten gewachsen damals. Und das ja geht nicht von ungefähr. Also wie gesagt, wir waren damals ein ganz, ganz kleines Team nur. Ich habe am Anfang alles noch irgendwie alleine irgendwie gemacht, alles alleine aufgebaut. Und das ist dann natürlich auch so ein kleines Baby, was man irgendwie mitträgt, wenn man weiß, hey, man hat eine Company in einer sehr wichtigen Phase unterstützt und da auch einiges erreicht. Und das bindet natürlich auch. Und jetzt zu wissen, man hat gar nicht mehr dieses, ich gehe jeden Tag ins Büro. Also das war der Luxus, den ich irgendwie hatte, jeden Tag ins Büro mit dem Team und von jetzt auf gleich wieder im Homeoffice zu sein. Ich mag Homeoffice total gerne, das ist gar nicht das Problem. Aber natürlich irgendwie nicht mehr diese Routine zu haben. Das ist mir ganz schwer gefallen und da bin ich auch immer noch dran, mir Routinen zu setzen. Das heißt auch Deep Work zum Beispiel, das hatten wir damals bei uns in der Company, dass man wirklich morgens die Phasen hat, keine Meetings, wo man sich komplett einmal sortiert. Aber auch da kommen wir zum nächsten Punkt, tatsächlich keine Meetings oder wenig Meetings. Also ich weiß nicht, wenn man im Recruiting arbeitet, dann kennt man das wahrscheinlich und wenn man vor allem dann noch im Startup oder im Scale-Up irgendwie arbeitet, dass man dann auch durchaus mal in starken Wachstumsphasen irgendwie 8 bis 10 Interviews mal am Tag hat. hat, da fühlt man sich teilweise schon wie im Callcenter. Aber es hat mich die letzten 10 Jahre eigentlich in meinem Job begleitet, Interviews zu führen. Ich weiß noch, mein erster Tag in der Ausbildung, ich habe damals Personaldienstleistungskauffrau gelernt, 2 Stunden später saß ich schon direkt im Interview. Also das war, ne, also wenn ich jetzt so daran mich zurückerinnere, also nicht alleine natürlich, aber ich war mit dabei und Gespräche gehörten zu meinem Alltag und zu meinem Daily Business einfach. Und von jetzt auf gleich so wenig Gespräche eigentlich zu haben, das ist eine totale Umstellung für mich. Also diese Stille dann auch irgendwie annehmen zu können und auch konzeptionell sich zu organisieren und dankbar dafür zu sein, dass man auf einmal die Zeit hat, die man vorher selten hatte, weil man von A nach B gehetzt ist und 1000 verschiedene AnsprechpartnerInnen hatte.
Ich glaube, dieses Tal der Tränen bin ich auch damals durchlaufen. Wir sind ja beide in unserem Daily Business sehr, sehr stark operativ eingespannt gewesen. Und das ist nun mal viel mit Meetings, ne, und mit Team und Abstimmung einhergegangen. Und ich war dann einen auf einen anderen Tag selbstständig und hatte, glaube ich, in der ganzen Woche vielleicht so 1-2 Meetings gehabt. Auch so Networking Calls einfach nur, weil ich auch meinen Kundenstamm von null auf aufgebaut habe. Weißt du, und dachte mir so, ist das jetzt mein Leben? Einfach den ganzen Tag irgendwie alleine sitzen und die Wand anstarren und Deep Work machen. Das war eine riesen Umgewöhnung. Und auch diese Stille aushalten zu lernen, richtig? Also cool damit zu sein, dass man jetzt mal entspannen darf und nicht mehr, ich sag mal, dieses reaktive Hasseln von einem Meeting ins andere Meeting weiter fortzuführen. Ich glaube, das ist eine Umstellung und jeder, der da auch in die Selbstständigkeit geht, da muss man sich, glaube ich, auch mal keine Illusionen machen. Das wird erstmal am Anfang ruhiger, bevor es dann wieder ein bisschen anfährt und man dann seine Rituale und Strukturen aufgebaut hat.
Ja. Absolut. Also da sehe ich auch, wenn du das jetzt sagst, ne, da sind die Parallelen irgendwo da und vor allem auch zu respektieren und akzeptieren, dass man trotzdem produktiv ist, wenn man nicht in einem Meeting ist. Das klingt so paradox, aber wenn man nicht mit Leuten spricht, sage ich jetzt mal, wofür man ja früher einfach bezahlt wurde, ne? Und das der Teil des Jobs war, ist einfach ein sehr großer Teil. Gerade für Leute, die sich im Recruiting halt irgendwie selbstständig machen, ist das, glaube ich, eine absolute Umstellung, ja.
Und Jonna, diese verschiedenen Phasen des Recruiting-Prozesses, ne, weil heute geht es ja auch darum, herauszufinden, wie stelle ich denn die richtigen Leute ein und wie finde ich sie überhaupt? Welche dieser Phasen findest du am kritischsten aus deiner Erfahrung raus? Ne? Also von erstmal ein Anforderungsprofil, ne, wir haben einen Bedarf, hin zu, wir suchen die richtigen, wie finden wir ob die richtigen, dann passende Bewerber zu sprechen, diese Interviews durchzuführen operativ, hin zu, okay, wir haben jetzt den richtigen gefunden, wir machen ein Angebot und hoffentlich entsteht dann auch, ne, ich sag mal, ein Close. Also so aus dem Sales gesprochen, wir schließen denjenigen ab und dann nehmen wir diesen neuen Kandidaten, diesen neuen Mitarbeiter und integrieren ihn in den laufenden Prozess. Was ist aus deiner Sicht, aus dieser Vogelperspektive, der kritischste Prozess, den Unternehmen vielleicht auch vernachlässigen oder nicht so auf dem Radar haben?
Da gibt es natürlich irgendwie einige Punkte. Wenn wir jetzt mal einfach an den Anfang gehen, ist es halt komplett schon, dass die Stelle einfach schlecht ausgeschrieben wird, also dass sie einfach nur so irgendwie dahingeklatscht wird und vor allem nicht realistisch genug ausgeschrieben wird. Also oft ist es so, die ist einfach gelogen. Die wird einfach beschönigt. Ja, ist doch einfach so. Und auch diese ganzen CVs, die ich die letzten 10 Jahre gesehen habe, also wie viele davon teilweise gelogen waren. Und das bekommst du dann in den Gesprächen ja mit. Und dann, ich frage mich aber, warum KandidatInnen das auch machen, ne? Also dann passt das halt, also für beide Seiten ist einfach Zeitverschwendung.
Aber woran merkst du das, dass das irgendwie gelogen oder auch, sagen wir mal, ein bisschen sehr optimistisch geschönigt dargestellt ist?
Ja, ich frage dann in den Interviews natürlich nach und ich nehme auch den Fachbereich mit in die Interviews und sage so, hey, frag dann doch nochmal genauer nach und dann bekommst du das ja relativ schnell mit. Also gerade wenn es fachliche Dinge sind, wenn ich dann irgendwie sehe, dass da jemand im Praktikum reinschreibt, ja, ich hatte irgendwie Verantwortung für 5 Fachbereiche und habe da die Interviews irgendwie geführt, dann erfahre ich aber eigentlich nur, dass die Interviews organisiert wurden von diesen 5 Fachbereichen und du vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, den Kandidaten angerufen hast, dann passt das halt irgendwie nicht für mich zusammen, ne? Also ja.
Aber meinst du, das liegt daran, es wird ja auch oftmals kritisiert, auch auf LinkedIn sehr laut kritisiert, die meisten Unternehmen wollen Juniors und auch nur für ein Junior-Profil, Anforderungsprofil zahlen, aber sie wollen eigentlich ein Senior als CV haben. Also super viel schon Erfahrung und eigentlich musstest du schon 5 Fachbereiche geleitet haben, ja, aber natürlich als Junior. Und dass daher auch so diese Erwartungshaltung und der Druck kommt, dass ich sage, ich als Kandidat muss mich jetzt auch bestmöglich darstellen und vielleicht sogar Dinge aufblasen, ja, und mehr darstellen, als es ist.
Absolut. Also definitiv. Also das ist ja auch dann wieder bei der Stellenanzeige. Ne? Wenn ich in der Stellenanzeige dann schon 18 Anforderungen habe, aber 3 Aufgaben, ja klar, denkt sich dann auch ein Kandidat oder Kandidatin, okay, dann schmücke ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mehr aus, damit ich überhaupt eingeladen werde. Ne? Und das ist halt ein riesiges Problem. Also sich mal wirklich zu überlegen, okay, welche Anforderungen sind denn wirklich notwendig für den Job? und welche nicht? Also was könnte der Kandidat natürlich auch lernen und sollte der Kandidat lernen? Weil ich denke immer so, wenn ich diese ganzen Anforderungen teilweise lese, dann denke ich mir so, okay, und was lerne ich jetzt eigentlich noch? Weil dann, also wenn ich das doch alles schon gemacht habe, dann kann ich ja schon alles. Also das ist doch bescheuert, dann finde ich ja auch niemanden, ne? Also von daher, ich glaube, das sind einfach ganz viele Themen, wo wir uns einfach weiterentwickeln müssen und wo ich auch tatsächlich sage, hey, überlegt euch doch einmal gut, ob ihr wirklich die Stelle als Junior ausschreibt für die Anforderungen, die ihr habt, oder dann wirklich Mid-Level Senior, weil es ist auch kein Vorteil fürs Team. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich jetzt eine Stelle juniorig irgendwie ausschreibe und sie dann auch meinetwegen juniorig besetze, den Teil ist ja auch völlig legitim, aber um einfach Kosten zu sparen, dann bringt das halt auch das Team nicht weiter, was vielleicht irgendwie gerade aber ein Senior eher gebraucht hätte. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, was dazukommt, ne? Also weg von diesen Anforderungen, auch von den Anforderungen des Unternehmens, nicht nur vom Kandidaten.
Das heißt, ich nehme so mit, einerseits auf einer eher strategischen, organisationalen Ebene zu schauen, was brauchen wir eigentlich, in welche Richtung wollen wir hinwachsen, was sind auch so Skills, die wir aufbauen wollen, aber dann, dass du auch hingehst und sagst, wir müssen mit den Teams sprechen, wovon profitiert dann dieses Team, diese Abteilung am meisten, in welchem Senioritätslevel brauchen wir jemanden und dann von dort ausgehend bewusst zu entscheiden, wir wollen jetzt zum Beispiel einen Senior haben, was sind denn Must-Have-Kriterien und was sind nur Nice-to-Have-Kriterien? Und da auch mal wirklich differenziert reinzugehen und sagen, wir halten es mal überschaubar. Jetzt keine Latte an 18, 20, 30 Anforderungen, die alle gleich wichtig und gleich laut sind, sondern was sind vielleicht die Top 5 und vielleicht danach noch ein paar Nice-to-Have, die auch noch toll waren, die wir aber auch noch trainieren können im weiteren Prozess. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, und genau das ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, ganz kurz mit dem Entwickeln tatsächlich. Also ich schaue zum Beispiel im Prozess eher dahin, wie entwicklungsfähig ist eine Person, ne? Also da wirklich tiefer in diese Themen reinzugehen, weil Mindset ist key. Also ich weiß, da sagen immer alle, oh ja, nur mit Mindset kommst du auch nicht weit. Ja, keine Frage, aber wenn ich jetzt tatsächlich im Startup, wo ich zuletzt war, sehe, wie toll sich viele Juniorige oder Trainees entwickelt haben und wie schnell auch vor allem, weil wir einfach so aufs Mindset geguckt haben und auf die Lernfähigkeit und diesen Drive, dann sage ich ganz ehrlich, die wären niemals da, wo sie jetzt wären. Ne? Also wenn wir da das anders gehandhabt hätten und einfach nur die besten Lebensläufe irgendwie genommen hätten. Wir haben da auch einige KandidatInnen abgesagt, wo ich sage, oh, die habe ich mich gefreut, als die Bewerbung reinkam. Ich dachte mir so, oh yes, Jackpot. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dachte mir so, um Gottes Willen, passt halt gar nicht, weder in die Kultur noch in das Mindset, überhaupt nicht leistungsorientiert, sondern eigentlich irgendwie nur die Namen im Lebenslauf irgendwie gesammelt oder halt irgendwie die Aufgaben vielleicht gesammelt, aber gar nicht in der Tiefe die Aufgaben behandelt oder einfach nicht mit der Motivation, sage ich mal, dabei gewesen.
Was mich total interessiert, Jona, weil ihr lebt ja dann so nach dem Prinzip hire for attitude, for mindset, train for skills. Und wie erkennst du denn Potenzial? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, da waren so ganz junge Leute, die sich da auch so rasant in kürzester Zeit entwickelt haben. Worauf achtest du dann gerade am Anfang? Was ist da besonders wichtig und was macht dann bei dir auch so Klick und wo legt das Gegenüber so Schalter bei dir um, dass du sagst, ja, der hat richtig viel oder die hat richtig viel Potenzial. Das lohnt sich auch, hier rein zu investieren. Was muss jemand dann mitbringen?
Ja, wenn man tatsächlich auch natürlich die richtigen Fragen irgendwo stellt, wenn man zum Beispiel darauf eingeht, ne, irgendwie, was möchtest du denn noch erreichen und wie können wir dich dabei unterstützen? Also was erwartest du eigentlich von uns an dieser Stelle und was gibst du dafür? Ne? Also mal zuerst mal rauszufinden, macht die Person sich überhaupt Gedanken? Also geht die ins Interview, macht die sich überhaupt irgendwie Gedanken dazu und hat die sich überhaupt auch mal Gedanken dazu gemacht, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Also das ist ja auch ein Thema irgendwie. Die Leute kommen ins Gespräch, gucken sich die Benefits an, gucken sich an, oh ja, viel flexible Arbeitszeiten, toll. Aber sich mal wirklich selber zu sagen, was brauche ich eigentlich? Ne? Ist die Workation wirklich für mich so wichtig? Beispielsweise, nur jetzt, wenn wir im Benefits-Bereich sind, oder sind die Urlaubstage irgendwie für mich wichtig oder ist das Thema Karriere vielleicht für mich wichtig? Ne? Also da schon irgendwie rauszufinden, welche Ambitionen hat eigentlich der Mensch und welche Ziele und wie offen geht die Person auch damit um, wie offen geht die Person auch mit Entwicklungspotenzialen um, wie entwickelt die Person sich auch in der Freizeit? Also ich finde, das ist auch immer ein wichtiges Thema, dass die Person nicht nur sich im Job irgendwie dafür interessiert, sondern vielleicht auch noch sagt, hey, in der Freizeit mache ich vielleicht noch genau diese Themen, um mich da noch tiefer reinzudenken und um mich weiterzuentwickeln. Also da war es zum Beispiel bei Google, gibt es so einen Kurs, wie heißt das denn nochmal? Google Werkstatt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber da gibt es so eine Werkstatt irgendwie, da kann man sich auch kostenlos weiterbilden. Und das haben viele tatsächlich gemacht schon von den Trainees vorher. Und daran sehe ich ja schon allein vom Mindset, hey, die Person geht nicht nur in den Job rein, sondern sie hat auch Bock darüber hinaus, auch wenn sie jetzt noch keinen Job hat, sich irgendwie zu entwickeln. Und daran erkenne ich ja schon, wie diese eigene Motivation von jemandem ist.
Das heißt, so zwei wesentliche Dinge, die ich mitnehme. Einerseits die Reflexionsfähigkeit von jemandem, also auch Bewusstsein reinzugeben, nicht nur jetzt irgendwelchen Trends hinterher zu jagen und zu sagen, ich will jetzt irgendwie die 4-Tage-Woche, weil jeder will die 4-Tage-Woche, sondern bedürfnisorientiert hinzugehen und sagen, hey, ich arbeite am besten, wenn ich diese und jene Bedingung vorfinde und deswegen brauche ich das, ja, diese Reflexion mit reinzubringen. Das ist ein Indikator für dich. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, wie motiviert und auch intrinsisch motiviert ist dieser Mensch dabei, sich weiterzuentwickeln. Und das kann man am besten auch so im privaten Kontext. Also dann, wenn wir für mich privat, wenn keiner hinschaut, die Extrameile laufen und uns weiterbilden wollen, das ist auch ein guter Indikator. Schön, richtig gut.
Ja.
Wenn wir dann weitergehen, Jonna, also so, das ist so die Anforderungsprofil, Stellenausschreibung, ne, Suche nach den geeigneten Kandidaten. Ich beobachte auch immer wieder, dass viele Führungskräfte, CEOs, die auch in diesem Recruiting-Prozess eingespannt sind, ich sag mal als letzte Instanz das Gespräch dann auch führen. Ja, also nehmen wir an, wir haben da schon Kandidaten, die irgendwie passend sind vom CV und dann werden sie in Assessments ja durchleuchtet, aber man lernt sie auch kennen. Was oftmals passiert ist, wenn der CEO oder die Führungskraft aus dem Fachbereich, ich sag mal, Einfluss nehmen kann, dass sie auch mal ein Veto einlegen. Also im Sinne von, mir passt die Nase von dir nicht, Johanna. Irgendwie, du bist irgendwie so anders als ich, ja, vielleicht nicht so ergebnisorientiert und vielleicht auch nicht so disziplingesteuert, wie ich es zum Beispiel erwarten würde. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, du bist nicht der richtige Kandidat. Dass wir dann auch so eine, ich sag mal, so einen schleichenden Prozess von Minimis, weißt du, anzüchten, sage ich mal, im Unternehmen. Leute, die alle sehr ein ähnliches Profil, eine ähnliche, ich sag mal, Erfolgstypus verfolgen und dass die dann immer mehr ins Unternehmen gezogen sind. Welche Erfahrung hast du gemacht? Also wie vor allem begegnet man dieses Problem und schafft mehr Diversität, auch im Recruiting-Prozess schon?
Also eigentlich zu Beginn tatsächlich mit der Candidate-Persona. Also dass man natürlich überlegt, okay, welche Person brauchen wir? Das heißt, ich gucke mir vorher natürlich erstmal alle Teammitglieder an. Wenn ich ein Team habe, wenn ich natürlich keins habe, dann muss ich mir natürlich überlegen, okay, was müsste die Person mitbringen? Aber wenn ich natürlich Teammitglieder schon habe, wirklich zu schauen, hey, ich habe jetzt die Laura, die ist super strategisch irgendwie, die ist super organisiert. Dann habe ich die Sandra, die ist irgendwie total kreativ, ist aber so ein bisschen chaotisch und überlegt mir jetzt so, boah, was brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Also vielleicht eine Person, die beide Seiten teilweise mitbringt oder vielleicht eher so dieses Projektmanagement, um das Ganze irgendwie zu verbinden. Und da tatsächlich auch mal sich das Ganze runterzuschreiben in ein Anforderungsprofil, aber anhand einer Persona, also so haben wir das auf jeden Fall immer gemacht, und zwar wirklich auch einen Menschen überlegt, wie könnte diese Person einfach sein, ne? Also wirklich komplett angelegt tatsächlich auch, was hat die Person vielleicht für Hobbys, wie ist die Person vielleicht auf Social Media unterwegs, ist sie eher Intro, ist sie eher extrovertiert, so einfach uns, wie gesagt, so einen Menschen gebaut, wo wir sagen, so okay, das könnten wir uns vorstellen, und dann natürlich auch in den Bewerbungsgesprächen qualitativ sich nach so einem Gespräch das nochmal hinzuzunehmen und zu sagen, hey, wie war denn die Person, die wir gerade gesprochen haben, und das muss gar nicht 1:1 passen, aber man muss sich schon wirklich sagen, was sind unsere, wir hatten es eben schon, ne, Must-Haves, also was soll die Person auf jeden Fall mitbringen und was sind unsere Nice-to-haves, und da auch keine Abstriche zu machen, weil im Endeffekt, es wird nachher sowieso teuer, ne? Also wenn man halt jetzt jemanden einstellt, der es dann irgendwie oder die es nicht war, weil man gesagt hat, ah ja komm, ey, jetzt legen wir mal unser Anforderungsprofil zur Seite, ist doch jetzt total egal, die ist ja total sympathisch, warum sollen wir die dann nicht nehmen oder den? Ja, dann steht man halt da. Also da muss man auch ein bisschen wirtschaftlich denken und das vergessen immer viele, und das ist auch teilweise im Recruiting der Fall, dass viel immer noch auf Bauchgefühl gehört wird und weniger, ja, auch auf Fakten. Also klar, ich will mich gar nicht davon irgendwie losreden. Wir sind alles Menschen und keine Maschinen. Natürlich ist da irgendwo auch immer ein Bauchgefühl mit dabei. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja deswegen im Prozess auch verschiedene Instanzen. Und ich bin kein Freund von irgendwie super wenigen Gesprächen. Ich bin auch kein Freund von super vielen Gesprächen. Wovon ich aber ein Freund bin, ist, dass man wirklich alle notwendigen Instanzen, mit denen man zusammenarbeitet, in irgendeiner Art und Weise vielleicht kennenlernt oder einen Eindruck bekommt, ne? Also, oder die in diesen Prozess irgendwie einbindet. Das heißt, klar, natürlich die Führungskraft, wie ein Recruiter oder eine People and Culture Managerin oder Manager, ein Fachbereich, aber auch vor allem die Kolleginnen, die irgendwie direkt dran sind und die irgendwie nochmal ein Bild von außen drauf werfen können. Und gerne natürlich auch, wenn der CEO sich Zeit nimmt, finde ich auch das toll. Also wirklich nochmal zu sagen, hey, wir machen nochmal irgendwie ein Kennenlernen, aber das dann auch so frame beim Kandidaten. Weil im Endeffekt ist es so, dass die sich dann oft denken, oh, ich bin jetzt total aufgeregt, jetzt kommt der CEO. Ich hatte das auch schon selber und ich weiß, wie es mir damals ging. Mir war kotzübel, ich saß da starr und wusste so, oh ja, was sage ich jetzt? Ich war völlig ein anderer Mensch. Und wie gesagt, vorher schon natürlich vorbereitet zu werden und auch den CEO vorzubereiten und sagen, hey, das ist jetzt einfach nur ein Kennenlernen, geh ganz entspannt da rein. Und die meisten CEOs finden das sowieso viel besser, einfach irgendwie entspannt da reinzugehen, wenn man denen sagt, hey, wir haben vorher unseren Job schon gemacht, du brauchst hier keine fachlichen Sachen fragen, du brauchst auch nicht mehr irgendwelche Entwicklungssachen irgendwie fragen. Frag einfach das, was dich interessiert von der Person irgendwie, ne? Geh da locker rein und die Person kann irgendwie nochmal 3-4 Fragen an den CEO mitbringen, ne? Also auch den CEO da nochmal abholen. Das kann jetzt auch unangenehmer werden. Vielleicht ist auch eine Person, die vielleicht nach der Fluktuation fragt oder, ne, wo siehst du die Firma in 2-3 Jahren? Da können natürlich solche Fragen kommen, aber das ist so dieser Vertrauenspunkt, wo man KandidatInnen und CEO irgendwie gleichwertig vorbereiten sollte und auch den Frame richtig schaffen sollte.
Ich finde den Punkt gerade richtig interessant, weil wenn wir vorher ja schon so viel Zeit und Geld investiert haben, diesen Menschen zu qualifizieren, ne, also auch durch den Fachbereich, durch die Führungskraft, also Menschen, die auch vielleicht kompetenter sind, weil sie auch mit dir als zukünftigen Mitarbeiter zusammenarbeiten werden. Und wenn dann aber als letzte Instanz der CEO kommt mit so einer Keule für mich und nochmal ein Veto einlegen kann, weißt du, und da vielleicht nochmal die Vertrauensfrage stellen kann, das kann ja die ganze Vorarbeit vorher zunichte machen. Weißt du, ich meine, also wenn ich mir jetzt von der Candidate Experience anschaue, weil das war auch ein Erfahrungsbericht, den ich neulich erst noch gehört habe, jemand, der 3 Instanzen durchlaufen ist, dann hat er sich schon in Sicherheit gewogen. Er hat gesagt, ja, der fachliche Manager, der hat gesagt, ist super, jetzt als letzten Step lernst du jetzt nur noch den CEO kennen, der will dich auch noch kennenlernen. Also ist er total entspannt in diesen Call reingegangen, weißt du? Und was war? Das Framing war nicht klar, wie du es gerade gesagt hast. Der CEO ist mit Erwartungshaltung reingegangen, ich werde ihn nochmal durch Herz und Niere fachlich prüfen. Und der Kandidat war aber eigentlich schon mental, oh, ich bin schon im Unternehmen angekommen, habe jetzt schon unterschrieben, weißt du? Und war komplett gestresst, also komplett auch unter Druck und Stress. Und was passiert unter Druck und Stress? Wir sind nicht die beste Person, also die Person unserer selbst. Wir können nicht total entspannt performen, sondern unser Blick verengt sich und unsere Persönlichkeit verändert sich auch. Und wir bekommen da nicht mehr die smartesten Dinge raus, weil Druck und Stress uns auch verdummt in dem Moment. Nachweisbar weniger IQ in dem Moment. Und ich glaube, das war jetzt nochmal für mich ein richtiges Aha-Erlebnis zu sagen, ja, CEO einspannen, ein Akt der Wertschätzung, aber bitte auch bedenken, welche Funktion er einnimmt, ne? Vor allem, wenn er im späteren Prozess eingebunden wird.
Absolut. Und die falsche Erwartungshaltung, da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen, was du gerade angebracht hast, ne? Also ich wurde damals trotzdem eingestellt. Also ich hatte genau die Situation, die Recruiterin hat gesagt, oh, mach dir keine Sorgen, dass, ne, wenn du die anderen Gespräche schon hast, also safe, das ist jetzt nur noch so im Check. Und dann bin ich in diesem Termin, werd ultra geroastet, weil danach absolut durchgeschwitzt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich dann angestellt werde, bin ich dann doch irgendwie danach, aber trotzdem war für mich keine Vertrauensbasis mehr richtig da. Also die Vertrauensbasis hatte einfach einen Knick und da muss man halt überlegen, was macht das mit der Probezeit auch, ne? Also wie gehst du auch in den Job rein, ne? Und das vergessen ganz viele, dass wenn du dann so ein Vertrauen toll erarbeitet hast und das dann aber mit einem Knick wieder irgendwie fast weg ist, dass die Person auch viel angespannter, sage ich mal, in ihre ersten Wochen reinstartet und du wieder dabei bist, alles neu aufzubauen. Und das ist halt total blöd, weil das hätte man sich halt sparen können.
Und in dem Fall korreliert Vertrauen ja auch mit Motivation, richtig? Und inwiefern du dich einbringst im Unternehmen, wenn du also danach eher mit so einem komischen, irritierten Bauchgefühl da rausgehst, dann wirst du wahrscheinlich nicht da 50 extra Meilen in dem ersten halben Jahr gehen, sondern auch mal wieder in das Misstrauen gehen und schauen, ist das überhaupt der richtige Arbeitgeber für mich? Will ich überhaupt langfristig bleiben? Ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das heißt, das ist auch so diese Phase, selbst wenn dieserjenige dann das Angebot unterschreiben würde, die Integration des Mitarbeiters in den laufenden Betrieb. Wo siehst du dann hier die Herausforderung? Wie gestaltet man einen guten Prozess, dass Mitarbeitende auch so nahtlos für mich in diesen Regelbetrieb eintauchen können und sich direkt zugehörig fühlen?
Ja, also ich glaube, vor allem kann man das schaffen, wenn man ein gutes Pre-Onboarding hat. Also wenn man jetzt nicht den Fall hat, dass man jemanden einstellt und der startet jetzt nächste Woche. Also gibt's auch sicherlich, aber eher selten. Das heißt, man hat ja eine gewisse Zeit irgendwie 4 Wochen bis 3 Monate, sage ich mal, im Schnitt, jedenfalls auch länger, dass man da halt schon dieses Vertrauen stärkt. Also dass man da auch gegebenenfalls bei kleineren Unternehmen nochmal den CEO mit einbindet, ne? Sei es irgendwie durch Videos irgendwie, die man mitschickt, ne? Kleine Botschaften. Oder aber, dass man zu Team-Events mit eingeladen wird. Aber auch, dass man informiert wird einfach. Informiert über die Dinge und die Person einfach wichtig ist. Also, dass man das Gefühl hat, hey, ich gehöre mit dazu und die Leute freuen sich auf mich. Also, wir hatten damals auch ein Tool tatsächlich, was wir getestet haben. Das ist eigentlich eher dafür da zur Teamentwicklung. Wir haben aber einer neuen Kandidatin, die neu gestartet ist, die Möglichkeit bei uns im Team gegeben, hey, füll doch schon mal diese Dinge aus und komm doch schon mal vielleicht in die Session mit dazu. Dann können wir uns doch schon mal direkt irgendwie kennenlernen. Also, freiwillig natürlich, muss man nicht machen. Aber spätestens dann in der Onboarding-Woche war das Vertrauen dann schon viel stärker, weil sie durch dieses Tool oder durch diese Dinge, die wir da miteinander besprochen haben und niedergeschrieben haben, schon viel besseren Eindruck vom ganzen Team hatte, ne? Und gerade wenn man vielleicht das Team noch nicht im Bewerbungsprozess kennengelernt hat, sollte man das auf jeden Fall nachholen. Also, dass die Leute irgendwie, und wenn es nur eine LinkedIn-Sprachnachricht ist oder ein kleines Video oder einen Mann-Anruf irgendwie, dass man sich zugehörig fühlt. Und genau das auch sehe ich auch in der ersten Woche. Also, gerade bei Remote-Companies oder so hybriden Companies mit Remote-Mitarbeitenden, dass man die erste Woche immer persönlich vor Ort hat. Mhm. Also, auch dann Remote-Budget gegebenenfalls irgendwie zur Verfügung stellt für die Mitarbeitenden auch langfristig. Das hatten wir, also, dass die Mitarbeitenden immer herkommen konnten. Aber genau das ist halt für die Integration ganz wichtig in der Zeit, in der wir gerade einfach leben. Weil es gibt Leute, die gehen jeden Tag ins Office, wenn man eins hat. Es gibt auch Leute, die arbeiten nur remote und sitzen nur zu Hause. Und gerade bei hybriden Teams sehe ich das zum Beispiel als absoluten Gamechanger, diese persönliche Zusammenarbeit, Remote-Budget. Und gerade die erste Woche dann auch noch, wenn man neu im Unternehmen ist, persönlich mit dem Team zu verbringen irgendwie. Also ich sehe da sogar gar nicht diesen fachlichen Bezug nur, sondern vor allem dieses mal nach der Arbeit ein Bierchen trinken oder irgendwie was essen gehen oder Paddle-Tennis spielen oder egal was es ist, aber einfach diesen Teamzusammenhalt zu stärken, der vielleicht auch in den letzten Jahren teilweise schon echt verloren gegangen ist, der für uns selbstverständlich war vor Corona, der einfach irgendwann gar nicht mehr so selbstverständlich war, wie er damals halt war.
Weil die Realität von vielen neuen Mitarbeitenden ist ja, du startest dann noch total aufgeregt und dass da so viel Aktivierungsenergie und Motivation, das da ist. Und im schlimmsten Fall, A, hast du gar kein richtiges Onboarding, keinen richtigen Laptop, richtig auch keinen Bezug zu deinen Kollegen so richtig, weil die alle in Projekten oder Linientätigkeiten angespannt sind. Du dümpelst so vor dich hin, bekommst dann vielleicht so ein paar Aufgaben über den Zaun geschmissen, die jetzt auch nicht so mega viel Spaß machen, weil man auch noch nicht die richtigen Projekte für dich gefunden hat. Und ja, man verbringt dann, ich glaube mal, sehr, sehr isoliert Zeit. Und ich glaube, was du dann vorschlägst, ist, hey, plant ein Remote-Budget ein, dass auf jeden Fall die erste Woche schon mal geil wird. Dass man da schon richtig diese Aktivierungsenergie, das ist auch wie so ein Neuanfang. Ich finde, das hat auch was Spirituelles, weißt du, so du startest ja einen neuen Lebensabschnitt bei einem neuen Arbeitgeber, als würdest du so eine Beziehung eingehen, eine langfristige. Ja. Und es wäre doch so schade, wenn dein Beziehungspartner dich einfach eine Woche lang ghostet oder dich so vernachlässigt am Anfang, weißt du, so, dann ist ja die ganze Honeymoon-Phase weg. Also das heißt auch da zu investieren und da auch dieses Momentum und die Energie und die Motivation mitzunehmen.
Ja, absolut. Und wie gesagt, das geht ja auch über diese Woche hinaus, auch wirklich zu sagen, hey, komm doch alle 4 bis 6 Wochen vorbei, ne? Und ich sag mal so, ne, es gibt so viele Möglichkeiten, ne, Bahncard 50, also gerade jetzt für Startups, ne, ich sag mal ganz ehrlich, da sind sehr viele Beschäftigte unter 27, was kostet 60 Euro oder so im Jahr, also, und dann halt den Rest irgendwie dazuzugeben, das ist doch, also wirklich für ein Unternehmen, das ist doch kein Geld, aber für die Leute bedeutet es halt irgendwie ganz viel. Und wir haben das auch so gemacht, die haben dann so ein Airbnb bekommen, haben dann da irgendwie aus 5 verschiedenen Abteilungen irgendwie dann mal ein paar Tage gewohnt, fanden die total cool, jeder hatte halt sein Zimmer, war halt ein bisschen WG-Life, aber zusammen gekocht und so, und die haben sich so gut kennengelernt, dass wir auch wirklich sagen konnten, wir hatten eine Fluktuation von 2,5%. Und welches Unternehmen kann das denn auch sagen, ne? Also das muss man ganz klar sagen, unter einem echt hohen Workload, den wir hatten, keine Frage, ne? Und deswegen, es ist umsetzbar, die Unternehmen müssen nur offen für die Möglichkeiten sein, die es gibt.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast ja eben gesagt, du hast teilweise 8 bis 10 Interviewgespräche pro Tag durchgeführt. Also eine immense Anzahl an Menschen gesprochen, auch ein Auge dafür entwickelt, ne, was auch ein gutes Gespräch ausmacht und was einen Kandidaten ausmacht. Magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Jonna? Was waren so die skurrilsten Gespräche und vielleicht auch die skurrilsten Persönlichkeiten, die dir da begegnet sind? Aber Momente, wo man sagt, so, das ist jetzt nicht wirklich passiert.
Ja, also klar, man hat auch viele, viele lustige Momente immer mal gehabt, wenn man so Leute so absolut random war und die dachte so, du denkst dir so, ey, das kann der doch nicht ernst meinen jetzt, was der hier erzählt, ne? Also wenn die wirklich ausholen, finde ich auch cool, wenn man ein bisschen privat erzählt, aber dann so komplett irgendwie die ganze Lebensgeschichte da erzählen und aber auch gleichzeitig spannend. Wir hatten auch einmal, der ist mit dem Fahrrad um die Welt gefahren, also fand ich total cool und hatte auch so einen Blog, ne? Und da muss ich sagen, ich hatte den Link gesehen im Profil, aber ich habe den Fehler gemacht, ich hatte keine Zeit und ich bin nicht draufgegangen. Und es hat mich total geärgert im Nachgang, weil es total spannend war. Ich habe mir das ganze Ding danach komplett durchgelesen und habe in diesem Blog, glaube ich, mehr über diesen Menschen erfahren, als in den ganzen 3 Gesprächen, die wir hatten. Einfach nur, weil er wirklich seine kompletten Gedanken darunter geschrieben hat. Ich wusste, wie dieser Mensch tickt irgendwie, wie persönlich der ist. Ich fand das total cool. Aber andererseits auch sehr traurige Dinge, die ich leider schon erfahren musste. Beispielsweise, wir haben ja eben über das Thema CEO gesprochen, wo dann wirklich eine Kandidatin top, fachlich top, persönlich top, durch den ganzen Prozess gegangen ist und dann der CEO gesagt hat, nee, die passt jetzt hier nicht ins Bild, die ist zu dick tatsächlich von alle sind hier total hübsch, kein Scheiß. Und das war auch mein Kündigungsgrund. Ich habe damals das Unternehmen verlassen aufgrund dessen. Und ich fand das total heftig, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich habe auch meine Meinung genau zu dem Thema gesagt. Aber wenn man sich dann die ganzen RecruiterInnen im Team angeguckt hat, dann wusste man ganz genau, okay, welches Einstellungsmerkmal war. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, wurde ich deshalb jetzt irgendwie eingestellt? Also ich habe danach total noch dran zu knabbern gehabt, weil ich mir dachte so, wow, wie kann man so sein? Wie kann man auch vor allem sowas als Mensch dann, klar hat das nur dem HR-Team dann gesagt, aber wie kann man das als Geschäftsführer jemandem so sagen? Also es ist wirklich irgendwie ein Wahnsinn. Und auch noch runterschreiben schriftlich in diese Notizen im Bewerbermanagementsystem. Ich war wirklich schockiert. Und einmal hatte ich auch eine sehr, sehr traurige Geschichte. Das war, boah, das ist schon 10 Jahre her. Da habe ich gerade ein halbes Jahr meine Ausbildung gemacht. Da hatte ich ein Gespräch dann mit jemandem, der seine Mutter verloren hat. Und da geht es natürlich irgendwie, das weißt du ja nicht. Und der hat sich um die ganze Familie dann gekümmert, alleine als irgendwie 18-Jähriger. Und hat das aber schon 3 Jahre gemacht. Du fragst natürlich nach den Lücken. Und wir müssen uns nichts vormachen. Vor 10 Jahren wurden Bewerbungsgespräche noch anders geführt. Da saß man immer noch am längeren Hebel. Und du hast geguckt, ey, wenn er jetzt eine Lücke im Lebenslauf hat, so, ja, ciao, ne, irgendwie, ne, der lügt mich eh an. Und der hat dann halt tatsächlich damals die Wahrheit gesagt und hat angefangen zu weinen. Und mich hat das so mitgenommen in diesem Gespräch. Und es war für mich so eine Lektion auch zu sehen, okay, wie gehe ich in so einem Gespräch mit solchen Themen um, ne? Also, man ist halt nicht eine Freundin oder sonst was. Man ist aber trotzdem so, dass man empathisch sein kann und in dem Gespräch empathisch zu sein, aber gleichzeitig auch den Weg wieder zurück ins Gespräch zu finden, sage ich mal, und wieder irgendwie aber dieses Gefühl zu geben, hey, ne, ich verstehe das total, danke für deine Offenheit, danke für deine Ehrlichkeit, aber dann auch wieder zu sagen, hey, wie kriegen wir den Swift wieder hin, sozusagen weiter dieses Gespräch zu führen, ne? Also das sind auch viele Dinge, die ich einfach lernen musste und die ich gelernt habe, aber ja, dir entgegnen einfach Menschen und keine Maschinen, und das heißt, man muss immer auf alles vorbereitet sein irgendwie, und man darf auch nicht dabei vergessen, man ist selber auch ein Mensch. Und oft wird dann auch gesagt, ja, Johanna, das ist aber jetzt nicht professionell, du kannst doch nicht irgendwie darauf eingehen und du kannst doch jetzt nicht von dir irgendwie da noch Dinge preisgeben, so, das ist doch immer noch Business. Ja, aber ich denke mir so, ich arbeite im People-Business und das ist für mich auch der Grund, warum ich mich damals entschieden habe, ins Recruiting zu gehen, und freue mich, dass die Recruiting-Welt sich so entwickelt hat, dass wir wirklich sagen können, ja, wir können jetzt einfach ehrlich sein, wir können sein, wie wir sind, und ich bin nicht mehr diese Person, die da selber ganz aufgeregt sitzt und nur ihren Fragenkatalog runtergeht, sondern mir ist wichtig, im Gespräch auf die Person einzugehen, und dafür gibt's keinen Leitfaden, sage ich jetzt mal. Klar, du hast Leitfragen, die du nutzen kannst, aber wenn dir jemand etwas erzählt, dann höre ich zu. Und dann höre ich nicht nur hin und dann gehe ich auf diese Sachen auch ein. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmen leider immer noch nicht machen und was ich sehr, sehr schade finde.
Da sind wir gerade auch so, ich finde erstmal die ganzen Situationen richtig krass. Also richtig krass von witzig, ne, bis hin zu irgendwie, dass du Dinge rausfindest und auch wirklich emotional richtig mitnehmend. Was ich aber jetzt vor allem so mitnehme, was so ein Recruiter, eine gute Recruiterin mitbringen müsste, ist einerseits, dass so das konventionelle Bild, was ich immer hatte, so Checkboxen, weißt du, abfragen. Also so ein bisschen Standardkatalog, jetzt gehen wir mal durch, notieren das mal, und dann, wenn du irgendwie einen Wert erreicht hast, dann hast du es geschafft oder eben nicht. Hinzu, du sagst es, Recruiting muss menschlicher werden. Und das bedeutet auch, dass wir uns menschlich in unserer Persönlichkeit mit einbringen, weißt du, und auch empathisch sind und auch auf das Gegenüber eingehen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch, ich sag mal, so ein aufrichtiges Interesse und so eine Explorationsfähigkeit mitzunehmen. Weil ich habe jetzt auch rausgehört, so dieses vorher zu recherchieren und sich die Zeit zu nehmen, diesen Menschen vorher schon bestmöglich kennenzulernen, finde ich auch richtig toll, weil ich glaube, viele Menschen, die sind eher so ein bisschen kosteneffizient unterwegs, ne? Das heißt, so gucken sich mal kurz so 2 Minuten, 3 Minuten CV an, LinkedIn an, und dann haben sie sich schon so ein paar Schubladen aufgemacht und wieder zugemacht und gucken dann im Gespräch, wie das läuft. Aber du machst dir die Mühe und sagst dann so, hey, Hammer, dass jemand da so einen 6-Seiten-Blog geschrieben hat. Ich habe mir das durchgelesen, habe ein Gefühl für diesen Menschen bekommen und ich glaube, dass es einen Fit gibt an der Stelle. Finde ich richtig cool. Johanna, jetzt kommen wir so langsam schon ans Ende, und mich würde jetzt so interessieren, in dem ganzen Kontext Recruiting, also die richtigen Menschen finden und einstellen, gibt es etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig wäre anzuführen?
Ich glaube, wir haben schon eigentlich recht viele Themen, sage ich mal, abgegrast. an dieser Stelle. Also klar, natürlich das Thema Integration haben wir ja auch jetzt nochmal zuletzt drüber gesprochen. Ne? Also wirklich für mich das A und O ist dieser Vertrauensaufbau in der Candidate Experience, also im ganzen Prozess und vor allem auch die Hiring Manager. Vielleicht das ist noch ein spannender Punkt. Wie kann ich sie einfach nochmal richtig abholen? Weil die haben einfach wenig Zeit. Das ist einfach so. Und da auch wirklich einen Weg zu finden, gemeinsam irgendwie, und sei es durch ein Weekly irgendwie, wo man sagt, hey, wir bereiten da irgendwie die Kandidaten oder Kandidatin nochmal auf. Wir schreiben aber auch unseren persönlichen Eindruck nochmal dazu, ne? Dass du es wirklich kompakt hast, dass du einfach nur ganz kurz und smart einfach abhaken kannst, sagen kannst, hey, will ich kennenlernen, will ich nicht kennenlernen irgendwie, ne? Also, dass man versucht, auch auf die Hiring Manager einzugehen und sie zu verstehen, weil ich meine, die sind halt keine Vollzeit-Recruiter, auf keinen Fall, die haben ihren ganz normalen Alltag und auch ihren Stress, und dass man da versucht, gegenseitiges Verständnis zu haben, weil ich kenne auch viele Recruiter, die sagen, oh, meine Fachbereiche, ey, die nerven mich so, das ist halt irgendwie, die melden sich überhaupt nicht und ich laufe nur hinterher. Das kenne ich auch und das ist teilweise auch sicherlich begründet, aber auch zu sagen, hey, ich habe Verständnis für beide Seiten und versuche eher eine Lösung zu finden, wie können wir einfach besser zusammenarbeiten und wie können wir einen gemeinsamen Weg finden.
Hilf mir mal kurz nochmal weiter. Mir sagt gerade dieser Begriff, diese Rolle nichts. Hiring Manager, inwiefern ist das der Unterschied von der fachlichen Führungskraft? Also welche Rollen gibt es da, die wichtig sind und zusammenarbeiten müssen?
Genau, also der Hiring Manager ist die Person, die von fachlicher Seite für den Recruiting-Prozess, also die verantwortliche Person ist. Das heißt, das kann ja zum Beispiel die Führungskraft sein, muss aber nicht immer die fachliche Führungskraft sein. Es kann letztendlich auch jemand aus dem Team sein, ne? Eine Person, die aber diese ganze Stellenbetreuung eigentlich mitmacht. Und das ist die Person, mit der du aber immer den kompletten Connect hast, sage ich jetzt mal, von der du die Infos brauchst, wie machen wir weiter, wie können wir den Prozess jetzt beschleunigen, von der, also einfach die Entscheidungsgewalt, sage ich jetzt mal, im Bewerbungsprozess.
Okay. Und der Hiring Manager ist dann für mich dein Tandem, sag ich mal, dein Sparring-Partner, wo du dich immer wieder zurückgehst und du übernimmst aber als Rekruterin, vor allem wenn du dann rausgehst und die Kandidaten suchst und mit denen sprichst und vorqualifizierst. Du bist vor allem aber so face to the client, wenn man so möchte, richtig? Face to the candidate.
Ja. Okay. Genau, okay, richtig. Verstanden. Ich mache diese Kandidatengeschichte, aber ich versuche da auch immer den Hiring Manager mit einzubinden. Und das sehe ich auch immer so. Also, dass beide schon da einen Connect zum Kandidaten haben oder zur Kandidatin. Ja. Das war früher immer sehr klassisch, da war es immer sehr getrennt so, ne? Recruiter, Kandidate und dann natürlich der Fachbereich oder Hiring Manager in dem Fall zur Recruiter. Aber ich breche das halt einfach irgendwie so ein bisschen auf. Das ist mir immer wichtig, dass die Person auch sagt, hey, ich rufe doch mal eben die Kandidatin oder den Kandidaten an, gebe ihr nochmal Feedback selber, ne? Also auch gerade, wenn es natürlich um eine Absage geht, dann ganz ehrlich, klar kann ich den Kandidaten, Kandidatin anrufen und ihr auch sagen, hey, wird nichts irgendwie aus persönlichen Gründen oder fachlichen Gründen oder was auch immer, aber so ein Fachbereich kann da ja nochmal viel tiefer reingehen und sagen, hey, fachlich hat es vielleicht an den und den Dingen gelegen, also bei uns war es vor allem auch fachlich natürlich zwischendurch mal ein Thema, gerade bei Senior-Profilen, weil es dann doch sehr spitz war zuletzt im B2B-SaaS, wo man einfach auch die Erfahrung brauchte, wo man dann gezielt sagen konnte, ja, hier aus den und den Gründen hat es jetzt einfach nicht gepasst und deswegen, ja, ist das schon ein bisschen aufgebrochen, aber du hast natürlich trotzdem immer noch den größeren Connect zum Recruiter, weil der Recruiter soll natürlich auch irgendwie Arbeit abnehmen, aber Hiring Manager, wenn die schon einen Kontaktpunkt irgendwie zum Kandidaten im Prozess natürlich auch irgendwie außerhalb der Interviews haben, finde ich das immer ganz, ganz toll und zeigt auch viel Wertschätzung für den Kandidaten.
Ich wollte gerade sagen, weil ganz oft ist es ja so, du bekommst dann entweder gar kein Feedback oder wenn, dann eine Standardnachricht, warum es nicht geklappt hat. Und wenn du wirklich den ganzen Prozess bis zum Ende, ich sag mit Exzellenzanspruch zu Ende führen möchtest, dann wäre es richtig, richtig super, wenn der Fachbereich sich nochmal 5 Minuten Zeit nehmen würde, um nochmal ein bisschen detaillierter Feedback zu geben. Ich finde es immer so, detailliertes Feedback, wenn sich jemand die Zeit nimmt, dir Feedback als Geschenk zu geben, das ist so ein Akt der Wertschätzung. Und selbst wenn es dann nicht geklappt hat in dem Moment, ne, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt hier kein Match gefunden, ich gehe raus und weiß, das war eine geile Experience, ich werde trotzdem positiv über diesen potenziellen Arbeitgeber bei meinem Netzwerk, bei meinen Freunden sprechen und das ist ja immer, glaube ich, ein Gewinn. Ne? Das ist wieder das Karma-Thema. Dann kommen wieder über Umwege. Wenn du Leute gut behandelst, kommt das über Umwege immer wieder gut zu dir zurück. Das ist, glaube ich, gut.
Absolut, absolut. Und da wären wir wieder bei den Empfehlungen, ne? Also wie ich dann die KundInnen bekomme, habe ich auch oft schon über KandidatInnen, mit denen es vielleicht nicht geklappt hat oder die selber abgesprungen sind, das kann ja auch sein, ne? Die sich für was anderes entschieden haben, die aber dann gesagt haben, ach ja, hier ist eine Freundin, wäre das denn nicht der richtige potenzielle Arbeitgeber? Und so kannst du natürlich auch wachsen. Also man darf das halt nie vergessen, dass halt nur über Active Sourcing oder eine Stellenanzeige oder was weiß ich nicht immer nur die Bewerbung reinkommen, sondern vor allem, ne, auch über Leute. Also wie behandle ich meine KandidatInnen im Prozess? und mit wem sprechen sie? Und sei es auf der nächsten WG-Party oder beim Familienessen oder sonst was. Man darf halt nicht vergessen, was das halt für Kreise zieht. Und wenn mir jemand sagt, und das ist oft passiert und das fand ich ganz toll, ich hatte noch nie so ein besonderes Bewerbungsgespräch, es war irgendwie total anders, dann bleibt das ja auch im Gedächtnis, wenn man sich abhebt einfach. Ne? Und deswegen kann ich das immer nur empfehlen, einfach Mensch zu sein. Und dann läuft das eigentlich auch schon, weil dann kann man eigentlich gar nicht mehr so viel falsch machen.
Einen abschließenden Gedanken dazu. Ich habe einen Kunden, der investiert auch schon im Recruiting-Prozess richtig viel in Kandidaten, also auch schon monetär, im Sinne von, dass er hingeht und da eine Persönlichkeitsbetrachtung anbietet, also kostenlos im Prozess, um zu sagen, hey, guck mal, es lohnt sich für dich so oder so schon. Ich weiß, du hast wahrscheinlich 10 Angebote von Headhuntern und Recruitern, aber bei uns wirst du auch noch kostenlos irgendwie mehr über dich kennenlernen und wir spannen dann die Brücke, dass wir sagen, du hast diese und jene Verhaltenspräferenzen, wie passt du denn zukünftig in dein Team rein? Wie tickt denn deine Führungskraft? Dass du auch schon diese, ich sag mal, Unsicherheiten vorwegnehmen kannst, dass dieser Kandidat noch eine bessere Entscheidung treffen kann, dass er sich sicherer fühlen kann, zu sagen, ah, okay, ich ticke so und meine Führungskraft wird so und so sein, dass ich da schon viel Sicherheit mitbekomme und Vertrauen schaffen kann. Ich glaube, das ist auch immer richtig, richtig klasse, wenn wir darüber herausstechen können und punkten können.
Ja, Mehrwert im Bewerbungsprozess, genauso wie bei uns. Wir haben dann auch zum Beispiel die Afterwork Social Club Veranstaltung mal mitgeschickt und gesagt, hey, ne, lass uns doch mal persönlich kennenlernen, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat, ne, war doch sympathisch irgendwie und lass uns doch einfach mal irgendwie was trinken oder irgendwie ein Picknick machen oder wir haben ja immer verschiedene Events, einfach mal mitschicken, ne? Und dann sind die Leute erstmal in der Gruppe, dann bekommen sie es immer mit und ne und sagen, oh ja, vielleicht mache ich das und haben einfach einen Mehrwert und du hast halt trotzdem was zurückgegeben, auch wenn es vielleicht an der Stelle irgendwie nicht weitergeht oder nicht klappt.
Mega. Sehr schön. Johanna, meine letzte Abschlussfrage. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt oder im Recruiting herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das aus? Was würdest du tun?
Ich glaube, das wäre wirklich dieses Thema Remote-Budget einfach als Pflicht einzuführen für Unternehmen, die remote anbieten. Also, dass man ein freiwilliges Budget hat. Also, die Leute dürfen freiwillig entscheiden, nutze ich es oder nutze ich es nicht. Aber, dass wir einfach mehr hybride Teams vor Ort zusammenbringen, ohne dass irgendwie Kosten anfallen oder dass es halt so smooth wie möglich für alle Seiten gemacht wird. Ich glaube, das fände ich toll, wenn man da auch als Arbeitgeber jedenfalls noch Wohnungen mehr stellt oder ja oder Hotels oder was auch immer, aber dass man da irgendwie sagt, hey, wir fördern dieses Gemeinsame, weil ich muss wirklich sagen, ich mag Remote, es ist auch cool, aber es geht halt nichts über so einen persönlichen Austausch und auch das Ganze regelmäßig und nicht nur einmal im Jahr auf der Weihnachtsfeier.
Was wäre regelmäßig und wie viel Budget fändest du verpflichtend gut?
Oh, gute Frage. Also regelmäßig sehe ich tatsächlich alle 4 bis 6 Wochen. Also ich finde, das ist ein ganz guter Abschnitt. Wenn aber jemand tatsächlich jetzt, sage ich mal, 800 Kilometer entfernt wohnt und sagt, ah, das ist jetzt echt schwierig oder so, ne, dann gerne auch vielleicht im Quartal. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch Mindset von den Leuten. Also wir haben das direkt bei uns immer im Prozess angesprochen und die Leute waren immer hyped und meinten so, oh, wie cool, ich find's mega, ich wohne hier auf irgendeinem Dorf in der Nähe von München so und ich habe jetzt voll Bock irgendwie mal nach Hamburg, ist ja auch eine geile Stadt, ne? Also klar, wenn man jetzt irgendwie auch noch ein Office in einer coolen Stadt hat, noch besser. Aber ja, das Ganze dann auch vorzubereiten und ich sag mal so, das Budget muss man immer individuell sehen. Wir hatten damals, glaube ich, wir haben erstmal gesagt 1000 Euro pro Person. Das war aber eigentlich auch solide, muss man sagen. Es hat auch ganz gut geklappt, weil Bahncard 50 haben wir nochmal on top gegeben und das hat wirklich gut geplatzt. Also meine Werkstudierenden in meinem Team, vor allem auch für alle Mitarbeitenden, die sind tatsächlich so regelmäßig gekommen und es war so toll, immer richtig Spaß gemacht und die waren einfach nur dankbar und wertschätzend, weil sie es noch bei keinem Arbeitgeber so erlebt haben und das war ein Alleinstellungsmerkmal und das wünsche ich mir, dass es gar nicht nur das Alleinstellungsmerkmal bleibt, sondern dass immer mehr Companies verstehen, wie wichtig Remote-Integration ist und wie einfach es eigentlich umzusetzen ist und wie dankbar auch die Leute dafür sind.
Tausend Dank, Johanna, für deine vielen Einblicke und Einsichten. Ich lasse das mal genauso stehen und freue mich riesig, dass du uns da so coole auch Erkenntnis und persönliche Stories und deine Erfahrungen geteilt hast. Danke, dass du da warst.
Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.